Ja, großer Gott, du bist der Gott der Liebe. Du bist derjenige, der seine Liebe gezeigt hat und demonstriert hat, indem du deinen eigenen Sohn gesandt hast. Herr Jesus Christus, du bist die Liebe in Person. Du hast dich selber hingegeben. Du hast dich geopfert für unsere Sünden, für unsere große Schuld, die wir niemals hätten bezahlen können. Danke dafür. Danke, dass du uns Liebe ganz praktisch vorgelebt hast. Und umso herausfordernder ist es für uns jetzt, in diese Fußstapfen zu treten und diese Liebe zu leben. Bitte hilf uns dabei. Wir versagen oft, wie wir es vorhin gehört haben, wir wollen unter der Gnade gehen. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen die Kraft deines Heiligen Geistes, um so leben zu können. Bitte gib uns diese Gnade auch jetzt zum Hören, dass wir aufnehmen, dass diese Worte in uns dringen, in unsere Herzen und uns liebevoller machen. Und Dankeschön für deine Güte, danke für deine Gnade und danke jetzt für diese Zeit hier. Bitte gib du die Kraft dazu, zu hören, wie wahre Jünger hören, zu deiner Ehre. Amen. Der große Prediger und Theologe Jonathan Edwards soll eine Tochter gehabt haben, die ein unkontrollierbares Temperament gehabt haben soll. Und wie es dann so kam, kam natürlich auch eines Tages, als seine Tochter älter wurde, ein junger Mann auf Jonathan Edwards zu und wollte um die Hand seiner Tochter bitten. Jonathan Edwards antwortete: Nein, du kannst sie nicht haben. Und dann fragte er: Aber warum denn nicht? Sie ist doch eine Gläubige, oder? Edwards sagte: Ja, sie ist eine Gläubige, aber sie ist deiner nicht würdig. Aber ich liebe sie doch. Und wenn sie eine Gläubige ist, dann lebt doch die Gnade Gottes in ihr. Jonathan Edwards antwortete: Ja, aber die Gnade Gottes kann bei bestimmten Menschen wohnen, mit denen es sonst niemand aushalten würde. Nun, ich hoffe nicht, dass ihr das mal über euren Sohn oder eure Tochter sagen müsst. Aber die Tatsache ist, die Gnade Gottes wohnt manchmal bei Menschen, bei denen man es fast nicht für möglich hält. Und so war es auch im ersten Jahrhundert in der Gemeinde in Korinth. Ja, die Gnade Gottes wohnte auch in der Gemeinde in Korinth. Und obwohl es sonst auch keiner so schnell da ausgehalten hätte, es war nämlich eine Gemeinde, die sehr fleischlich war, unreif war, sie stritten, sie zankten, sie übervorteilten einander, es gab Parteiungen, es gab wilde Unzucht. Ihr könnt euch den ersten Korintherbrief durchlesen, all die Dinge, die Paulus ansprechen muss. Und man musste sich wirklich die Frage stellen: Wohnt da die Gnade Gottes überhaupt? Paulus sagt das im 2. Korinther 13, 5, wo er sagt: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Er selber hatte Zweifel, ob wirklich die Gnade Gottes da in Korinth angekommen ist. Paulus musste viele Dinge kritisieren, diese Gemeinde. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, in welchem Hintergrund und auch in welchem Kontext dieses hohe Lied der Liebe, wie wir es nennen, gegeben wurde. Es ist nämlich eigentlich eine Korrektur. Diese ganzen Eigenschaften oder Vollkommenheiten der Liebe werden beschrieben, weil sie offenbar in Korinth gefehlt haben. Weil die Korinther es verpasst haben, so zu leben. Paulus kritisierte viele Dinge in dieser Gemeinde, aber vor allem, dass sie keine wahre Liebe hatten untereinander. Das verführte natürlich sie zu verschiedensten Problemen. Man war sicherlich auch zornig und ärgerlich. Man muss sich vorstellen, es gab wohl hitzige Debatten. Das beginnt schon in Kapitel 1 und 2, wo es irgendwann offenbar Parteiungen gab und die einen hingen dem Paulus an, sagen: Paulus war der Gründer, er ist der beste Redner, und nein, Apollos war der bessere Prediger. Und so gab es verschiedene Parteiungen, eine Paulus-Partei, eine Apollos-Partei und sonst noch irgendwelche anderen Parteiungen. Und die stritten miteinander. Kann man schon mal vorstellen, dass der eine oder andere auch die Fassung verlor. Und wie wir noch sehen werden, Liebe rastet eben nicht aus, aber genau das passierte in Korinth. Sie wurden bitter. Nicht nur aufgrund der Parteiungen, man kann sich vorstellen, in Kapitel 6 finden wir Gerichtsverhandlungen. Sie zogen einander vor Gericht, verklagten sich gegenseitig. Gläubige zogen mit Gläubigen vor weltliche Gerichte. Dann gab es Streitfragen über Ehe, Ehescheidung und so weiter, heftige Diskussionen, sicherlich auch die Dinge, die in Kapitel 7 angesprochen werden und schließlich eben auch die Geistesgaben, die Paulus in Kapitel 12 anspricht. In Korinth gab es einen Missbrauch dieser Geistesgaben. Deshalb sind diese Kapitel 12, 13, 14 nicht eine Anleitung für die Gemeinde in dem Sinne, das muss jetzt alles noch heute geschehen, sondern das ist eine Kritik von Dingen, die die Korinther damals missbraucht haben. Und was war das größte Problem? Nun, sie haben ihre Gaben ebenfalls in sehr selbstsüchtiger und egoistischer Art ausgelebt. Eben ohne Liebe. Und so muss Paulus in Kapitel 12 anfangen und sagen, hey Leute, ihr habt unterschiedliche Gaben, aber diese Gaben, die sind zum allgemeinen Nutzen der Gemeinde verliehen worden, in Vers 7. Und das macht der Geist so, wie er will. Ihr müsst einander nicht beneiden. Oh, der kann so schön prophezeien, ich nicht und so weiter. Ihr müsst euch nicht beneiden. Oh, der hat so einen großen Glauben, ich nicht. Ich bin zu nichts nütze. Nein, das ist umsonst. Der Geist teilt aus, wie er will. Vers 11. Und wir sind alle durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Wir sind alle gerettet worden durch denselben Geist. Und er teilt diese Gaben aus, wie er will. Aber das größte Problem, was ihr habt, meine Lieben, sagt Paulus den Korinthern, ist, euch fehlt die Liebe. Und deshalb zeige ich euch jetzt noch einen vortrefflicheren Weg, sagt er in Vers 31 am Ende des Kapitel 12. Und in Kapitel 13 beginnt er, und hier helfen uns die Kapitel- und Verseinteilungen eben nicht so wirklich, weil es geht eigentlich nahtlos weiter. Ich zeige euch einen vortrefflicheren Weg, denn wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Oder eine klingende Schelle, sagt er hier. Wenn ich alle Weissagung hätte, alle Geheimnisse wüsste und so weiter, ohne die Liebe wäre das alles nichts. Und so muss Paulus sie ermutigen zu einem liebevollen Leben, zu einem liebevollen Dienst. Und in diesem Zusammenhang gibt er diese Vollkommenheiten, schreibt er hier auf. Wenn ich keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts, heißt es in Vers 3 und dann kommt Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, das ist unser Vers heute, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe hört niemals auf. Und das ist das, was die Korinther hören mussten hier in diesem Zusammenhang. Sie mussten verstehen, die Geistesgaben und auch alle anderen Probleme und Schwierigkeiten, die sie hatten, der Missbrauch der Gaben, auch übrigens der Missbrauch beim Mahl des Herrn in Kapitel 11 und all viele andere Dinge, fanden vor allem deshalb statt, weil sie keine Liebe lebten. Es fehlte ihnen an Langmut, Geduld. Es fehlte ihnen an Freundlichkeit oder Güte, das ist das zweite Merkmal. Sie beneideten einander, sie gaben an, sie plusterten sich auf und blähten sich auf mit ihren Gaben. Sie waren arrogant und stolz und eben unanständig, sie lebten in Unzucht und sie waren egoistisch. Sie suchten alle nur das Ihre. Genau das beschreibt Paulus hier in Vers 4 und 5 und 6. Und wir wollen uns heute vor allem mit dem achten Merkmal beschäftigen. Und das ist in Vers 5 zu finden. Vers 5 beginnt mit der Aussage, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Und dann heißt es hier, sie lässt sich nicht erbittern. Die Liebe hier natürlich lässt sich nicht erbittern. Und wir werden noch sehen, dass das mit dieser Bitterkeit auch mit der Beherrschung verlieren oder man kann sagen, sauer werden bedeutet. Du bist sauer. Du rastest aus, verlierst die Beherrschung. Das kann verschiedene Formen annehmen. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das muss nicht immer nur ein Wutanfall sein mit Geschrei. Das ist so das, was man kennt. Sondern es gibt auch andere Formen dieses Ausrasten, dieses die Beherrschung verlieren. Und deshalb wollen wir uns heute drei biblische Gründe anschauen, nicht auszurasten. Drei biblische Gründe, nicht auszurasten. Das ist ganz simpel heute. Drei Gründe. Erstens, Ausrasten ist lieblos. Zweitens, Ausrasten ist dumm. Und drittens, Ausrasten ist Sünde. Nun, das ist sehr ähnlich, ich weiß, aber es ist wichtig, dass wir es ein bisschen von verschiedenen Perspektiven anschauen. Also lieblos, dumm und Sünde. Wir starten mit Nummer 1. Ausrasten ist lieblos. Nun, unser Text heute, wie schon gesagt, heißt hier, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das griechische Verb hier, wie schon gesagt, ein Verb, das ist eine Tätigkeit, sie lässt sich nicht bitter machen oder sie wird nicht bitter, das ist etwas, was du tust, ist ein seltenes Verb im Neuen Testament. Es stammt von einem anderen Verb, oxuno, was so viel bedeutet wie schärfen. Dieses Wort wiederum stammt von einem weiteren Wort ab, oxos, was sauer bedeutet, Schärfe, Säure, saurer Wein wird damit beschrieben, zum Beispiel in den Evangelien, der saure Wein, den sie Jesus gaben. Die Vorsilbe para, also vor dem Verb paraoxuno, gibt ihm die Bedeutung von erregen, anspornen, stimulieren. Und im passiven Sinn ist es provoziert sein oder gereizt sein. Sogar sich schütteln und einen Anfall haben, die Beherrschung über sich selbst verlieren. In Apostelgeschichte 17, Vers 16 treffen wir dieses seltene Verb nochmal an, wo es heißt, dass Paulus Geist ergrimmte, wird es da übersetzt, über die Götzenbilder. Die meisten deutschen Übersetzungen übersetzen 1. Korinther 13, 5c mit lässt sich nicht erbittern, zum Beispiel die Schlachter, die Elberfelder, die Menge, die Luther. Es gibt einige modernere Übersetzungen, die sagen zum Beispiel lässt sich nicht reizen, das ist die Hoffnung für alle, oder auch die Zürcher Übersetzung lässt sich nicht zum Zorn reizen. Die neue Genfer Übersetzung sagt, verliert nicht die Beherrschung, was den Kern eben sehr gut trifft. Der Gedanke ist hier tatsächlich eher die Beherrschung verlieren, eben ausrasten. Einige englische Übersetzungen sagen zum Beispiel auch leicht zu verärgern oder provoziert übersetzt. Es geht also um Zorn, Grimm, Wut und dass man diesem Zorn irgendwie Luft macht oder dass sich der irgendwie bemerkbar macht. Entweder durch Schreien oder einen Wutanfall oder durch ein verzogenes Gesicht oder durch sonst irgendwelche körperlichen Merkmale. Deshalb ist die Aussage des Verses hier, Liebe rastet nicht aus. Eine Erregung zum Zorn, Wut, Ausrasten, die Beherrschung verlieren, leicht reizbar sein, aggressiv sein, leicht verärgert sein. Aber jetzt hör gut zu, im passiven Spektrum, vielleicht auch schnell beleidigt sein, sich angegriffen fühlen. Oder eben sich schnell verteidigen und rechtfertigen wollen. Das passt alles hier in dieses Muster. Paulus, und das ist wichtiger zu betonen, Paulus meint hier nicht gerechten Zorn. Den gibt es auch. Liebe kann nicht Ungerechtigkeit dulden. Das heißt, zum Beispiel Jesus, wo er den Tempel reinigt, das ist gerechter Zorn. Er demonstrierte das in Johannes Kapitel 2. Aber es ist immer wieder wichtig, hier die Warnung des Jakobus zu hören, aus Jakobus 1,20, wo es heißt, eines Mannes Zorn vollbringt nicht oder wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist also keine Ausrede jetzt hier, jedes Mal, wenn du austickst und wütend wirst, oh, das war jetzt gerechter Zorn. Ja? Bitte nicht. Ja? Das ist meistens kein gerechter Zorn, in der Regel. Meistens nicht. Wir sollen also sehr, sehr vorsichtig sein damit, irgendwas als gerechten Zorn zu betiteln. Vor allem, wenn ich austicke und ausraste, weil mich irgendjemand nervt oder weil irgendwas Zwischenmenschliches das ist oft einfach sehr, sehr selbstsüchtig, wie wir gleich sehen werden. Wir werden nämlich zornig und ärgerlich oder gereizt, jetzt müsst ihr gut zuhören, wir werden zornig, gereizt oder ärgerlich, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Wenn ich nicht bekomme, was ich will, dann werde ich zornig, ärgerlich oder gereizt. Oder wenn ich kriege, was ich nicht will, dann werde ich manchmal auch zornig, ärgerlich, gereizt oder innerlich bitter. Das muss ich nicht immer nach außen zeigen. Ich möchte das einfach betonen, weil es gibt manche Menschen, die denken, ja, schau dir mal, wer der immer rumschreit und die Beherrschung verliert. Ich bin viel geistlich, ich mache das nicht. Ja, ja, aber du bist innerlich bitter. Das ist genauso schlimm. Wir sind unterschiedliche Temperamente, wir sind unterschiedliche Menschen und deshalb ist es wichtig, das zu verstehen. Also die beleidigte Leberwurst quasi ist auch eine Form des Ausrastens, des Beherrschung verlieren. Ich ziehe mich in mich zurück, ich werde bitter, ich isoliere mich, ich gehe weg, ich laufe aus dem Raum, ich bin beleidigte Leberwurst, trotziges Kind. Das ist genauso die Beherrschung verlieren. Genauso. Nun, ihr erinnert euch sicher, es heißt kurz davor, dass Liebe eben nicht das Ihre sucht. Und deshalb ist das hier, das Ausrasten oder dieses Beherrschung verlieren, ist eben eine Folge meines Egoismus. Weil ich eben nicht meinen Willen kriege, oder weil ich das kriege, was ich nicht will, deshalb werde ich jetzt wütend oder schreie oder bin beleidigt oder ziehe mich zurück oder was immer die Reaktion ist. Dann sagt vielleicht jemand, naja, ich ticke schon manchmal aus, ich werde schon manchmal wütend und kriege auch wirklich einen Wutanfall, aber das ist nur sehr selten. Und ich kriege mich dann auch relativ schnell wieder ein, das ist nur so einmal oder so manchmal. Nun wisst ihr, eine Atombombe explodiert auch nur einmal, aber die richtet riesigen Schaden an und deshalb kannst du nicht sagen, naja, es passiert ja nicht so oft, also ist es nicht so schlimm. Nein, das passt, das geht auch nicht. Und so sind auch wir, wenn wir austicken und ausrasten, richten wir Schaden an. Nicht nur an uns selbst, sondern besonders an den Menschen, die das mitkriegen. Andere um uns herum müssen sogar in Angst leben vor uns. Ja, weil du bist wie ein Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann. Man weiß nie, wann der nächste Ausbruch kommt. Einige englische Kommentare übersetzen den Ausdruck hier auch im Englischen als Love is not touchy. Also empfindlich, heikel, zickig. Ist auch eine Form davon. Ist auch eine Form der Reizbarkeit. Einfach eine passive Form. Eben beleidigt sein, eingeschnappt, beleidigte Leberwurst. Vielleicht sogar weinen und klagen, eine Heulkrise bekommen. Niemand mag mich. Niemand beachtet mich, ich bin sein Armer. Die Opfermentalität ist auch die Beherrschung verlieren, ist auch äußerst egoistisch. Ich muss das einfach immer wieder betonen. Es ist purer Egoismus, die Opferrolle. Oh, ich bin so ein Armer und keiner mag mich und alle mögen mich nicht. Das ist einfach egoistisch, weil wen liebst du da eigentlich in dem Moment? Dich selbst, niemand anderes. Du denkst, du hast was Besseres verdient. Du denkst, alle müssen dich achten und respektieren. Du denkst, was du doch alles getan hast für die anderen. Und jetzt kriegst du es nicht. Und jetzt bist du beleidigt und eingeschnappt und frustriert und egoistisch. Egoistisch. Und dann haben die Leute um dich herum, die haben dann nicht Angst, weil du einen Ausbruch produzierst, sondern die haben dann Angst vor deiner nächsten Depression oder Heulkrise. Oh nein, sprich sie bloß nicht auf diese Sünde an, sonst hast du den ganzen Nachmittag ein Drama im Haus. Ja? Dann kannst du sie dann wieder trösten und aufpäppeln, dann hat sie wieder eine tiefe Depression, weil du es gewagt hast, irgendeinen Fehler, eine Sünde in ihrem Leben anzusprechen. Auch das ist manipulativ und hinterhältig. Auf jeden Fall weit weg von liebevoll. Einer der größten und schlimmsten Sätze, den ich kenne heute, der auch so manipulativ ist und eigentlich auch ein Ausdruck dessen ist, diese beleidigte Leberwurst zu spielen, ist zu sagen, ach, das setzt mich aber jetzt unter Druck. Habt ihr das auch schon gehört? Das ist doch typisch. Leute, das ist gefährlich, passt auf damit. Das ist eine andere Art zu sagen, ich will nicht hören, was du zu sagen hast, ich will nicht tun, was du mir sagst, ich will nicht auf den biblischen Rat hören, den du mir gibst, ach, das setzt mich jetzt unter Druck. Ja, das ist halt so. Die Bibel gibt uns Befehle, die setzen uns ein bisschen unter Druck. Das ist normal. Das gehört dazu. Du hast keinen Grund, eingeschnappt zu sein, die Beherrschung zu verlieren. So, oh, ich ziehe mich jetzt zurück in mein Schneckenloch und bin die beleidigte Leberwurst. Aber das ist alles, all das zusammen, das ganze Paket, was wir jetzt angeschaut haben in dieser kurzen Zeit. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Es ist alles zusammen lieblos. Es ist einfach alles lieblos. Liebe, oder kann auch sagen, Christus oder auch ein wahrer Christ, tut sowas nicht. Ich meine nicht, dass uns das nicht allen passiert, nicht in Perfektion, das ist klar. Aber ich meine, das ist nicht sein Lebensstil. Das ist nicht das, wofür du bekannt bist. Und wenn das der Fall ist, dann musst du dich prüfen. Wenn du bekannt bist dafür, dass du entweder die beleidigte Leberwurst spielst und eingeschnappt bist und auf der passiven Seite oder auf der anderen Seite ständig explodierst und Wutanfälle hast, dann musst du dich prüfen, ob du wirklich im Glauben bist. Ist wirklich Christus in dir? Ich weiß, die Gnade Gottes kann mit Menschen zusammenleben, wo kein anderer zusammenleben kann, das haben wir vorhin gehört, aber trotzdem ist es wichtig, auch Paulus hat die Korinther aufgerufen, sich zu prüfen. Wenn du in ständiger Bitterkeit lebst, wenn du irgendwie ständig irgendwie dieses Gefühl im Magen hast, du bist nicht zufrieden, du bist frustriert, weil ja alle Menschen um mich herum, keiner versteht mich, alle sind so gemein zu mir. Wenn das dein Leben ist, dann prüfe dich, bist du wirklich Christ? Weil die Liebe sucht nicht das ihre. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Wenn die Liebe Christi in dir wohnt, dann passiert das nicht. Oder es wird immer wieder rausgereinigt durch Buße und Bekenntnis. Also es ist lieblos. Das ist der erste biblische Grund. Und wichtig zu verstehen ist, ihr könnt nur in dieser Liebe leben, das muss ich immer wieder betonen, ihr könnt nur in dieser Liebe leben, wenn ihr eben eine lebendige Beziehung zu Christus habt. Nur dann ist es möglich. Und selbst dann werden wir immer wieder fallen. Selbst dann werden wir es nicht perfekt machen. Aber die Kraft, die braucht ihr erstmal durch die Erlösung. Durch Christus, wenn du noch nicht an Christus glaubst, dann komm zu Christus, glaube an ihn, lass dir die Gabe des ewigen Lebens geben, lass dich retten und dann bekommst du die Kraft, so zu leben. Das heißt doch nicht, dass du so lebst, das muss dann eben noch geübt werden, wenn wir gleich sehen. Also Ausrasten ist lieblos, das war der erste Grund. Der zweite Grund, habe ich gesagt, Ausrasten ist dumm. Schlichtweg dumm. Genau. Die Beherrschung zu verlieren ist nicht nur lieblos, es ist einfach töricht. Und vielleicht hilft dir das ein bisschen, wenn du mit diesen verschiedensten Formen, die ich jetzt genannt habe, kämpfst, mal zu überlegen, ich mache mich eigentlich komplett zum Narren. Das lehrt uns das Buch der Sprüche, deshalb haben wir Sprüche gelesen am Anfang der Schriftlesung, zum Beispiel in Sprüche 12, Vers 16. Da gehen wir jetzt mal hin zu diesem Vers, ihr dürft mal gerne das Buch der Sprüche aufschlagen. Sprüche 12, Vers 16. Diesen Vers wollen wir ein bisschen genauer betrachten. Das war einer der Verse, den wir gelesen haben in der Schriftlesung. In Vers 16, in Kapitel 12 im Buch der Sprüche, heißt es, ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Nun lass uns hier kurz drei Beobachtungen machen mit diesem Vers. Hier wird eine Person beschrieben, die eben die Beherrschung verliert. Die Person, die sich nicht beherrschen kann, lässt ihren Ärger sofort merken, auf der Stelle. Es braucht also nicht viel, diese Person auf 180 zu bringen, wie man so schön sagt, oder sie eben böse gereizt, beleidigt, davonlaufen zu sehen. Unüberlegt, überstürzt und sofort, ohne nachzudenken. Das ist der Gedanke hier. Sprüche 29, Vers 20 heißt es, siehst du einen Mann, der übereilte Worte spricht, oder eine Frau, die übereilte Worte spricht, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Wenn du jemand bist, der schneller redet, als er denkt, dann gibt es für einen Toren mehr Hoffnung als für dich. Das ist hart, ich weiß. Aber das ist das, was Sprüche 29, Vers 20 deutlich macht. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer erst denken und dann nochmal denken und dann vielleicht reden. Und nicht umgekehrt. Oder soll ich sagen, dass wir erst denken und dann posten oder schreiben oder texten oder was immer. Ihr wisst ja, Text Messages ist nur eure verlängerte Zunge. Alles, was die Bibel über die Zunge sagt, gilt auch für die Art und Weise, wie ihr schreibt, wie ihr postet, wo ihr unterwegs seid, digital. Das ist genau dasselbe. Das ist euer Reden. Ja. Das ist wichtig, vor allem für die Jugendlichen unter uns, die vielleicht öfters texten als normal telefonieren. Ja. Sorry. Also, er lässt seinen Ärger sofort merken hier. Das ist das Erste, was wir sehen. Und ihr kennt vielleicht solche Menschen, das ist oft sehr unberechenbar, je nachdem, eben wie schon gesagt. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwas Falsches sage, dann fliegt er mir gleich um die Ohren. Ja? Oder wenn ich irgendwas Falsches sage, dann ist er gleich eingeschnappt, ja? Beleidigt. Oder geht weg oder redet nicht mehr mit mir oder wie auch immer. Das ist genau das, es wird bemerkt. Und dann heißt es hier auch noch, zweitens, wenn ihr nochmal den Vers anschaut, Vers 16, ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Person, die sich nicht beherrschen kann, lässt ihren Ärger merken. Also es ist nicht nur sofort, sondern man sieht es, man merkt es. Es ist offenbar, es ist offensichtlich. Wie schon gesagt, Gesichtsausdruck, Tonfall. Und es muss eben, wie schon gesagt, nicht laut sein und schreien. Es kann auch einfach genervt und scharf sein im Tonfall. Körperhaltung, Lautstärke vielleicht, verschiedene andere Dinge, nonverbale Kommunikation. Sprüche 29, Vers 11 sagt auch, ein Tor lässt all seinem Unmut freien Lauf. Er hält nicht zurück, er beherrscht sich nicht. Nun, es kann sein, dass du dich mit deinen Worten beherrschst, aber sicher nicht mit den Gedanken. Du denkst vielleicht einfach nur darüber nach und brodelst und wirst innerlich bitter und irgendwann mal kommt es dann vielleicht raus. Aber es ist keine Selbstbeherrschung, es ist keine Barriere, es ist kein Zurückhalten da. Es ist ungefiltert. Und vielleicht kennt ihr auch solche Leute, man merkt es ihnen 10 Kilometer gegen den Wind an, dass irgendwas nicht stimmt. Ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter oder auch hier in Berlin. Manchmal sieht man das auch auf der Straße, laufen Leute herum. So nach dem Motto, das Elend hat viele Gesichter, hast du schon meines gesehen. Ja. Also so in die Richtung. Aber das ist typisch, das ist nonverbale Kommunikation. Das spricht von Bitterkeit in diesen Menschen. Das kommt im Gesicht und vielleicht sogar in der Körperhaltung zum Ausdruck. Also man merkt es sofort, man merkt es. Und dann drittens, wenn wir diesen Vers nochmal anschauen, ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, die Person, die sich nicht beherrschen kann, ist ein Narr. Das ist der Hauptpunkt hier. Ist ein Narr. Diese Person wird als Narr oder als Tor bezeichnet. Ärgerliche Menschen, die ausrasten, machen sich zum Narren der Nation. Warum ist das so? Nun, vielleicht ist es das auch schon aufgefallen, in einem Zornausbruch sagst du die dümmsten Dinge. Sachen, die du hinterher niemals sagen würdest oder bereuen wirst, dass sie jemals aus deinem Mund gekommen sind. Vielleicht bist du sogar erstaunt, dass so etwas überhaupt aus deinem Mund kommen kann. Nun, was aus dem Mund kommt, ist in dem Herzen. Wir müssen immer wieder prüfen, was in unserem Herzen vorgeht, worüber wir die ganze Zeit nachdenken. Aber oft, wenn wir die Beherrschung verlieren, dann reden wir ganz dummes Zeug. Ich hasse dich! Ich lasse mich scheiden von dir! Und so weiter und so fort. Dummes Zeug. Vielleicht sogar Dinge, die wir nie machen würden. Das gibt es manchmal mit Kindern, ja. Die ganze Familie fährt in Urlaub, ja, und dann fahren wir da runter, 1000 Kilometer, vielleicht irgendwie nach Spanien und Italien. Und dann sind die Kinder nicht gehorsam. Und dann sagt der Vater, jetzt reicht's, wenn ihr jetzt nicht gehorcht, dann fahren wir alle nach Hause. So ein Blödsinn, das wird er nie machen. Also auch Eltern, passt auf, was ihr euren Kindern androht, weil die werden bald merken, das macht er nie. Brauche ich nicht ernst zu nehmen. Aber wenn wir die Beherrschung verlieren, und das ist der Punkt, dann sagen wir die dümmsten Dinge. Wir werden zu Narren. Und wir haben uns alle sicherlich schon zum Narren gemacht. Und das ist sehr, sehr traurig. Und genau das ist dann ein schlechtes Zeugnis für uns als Christen. Und es gibt einige Beispiele in der Bibel. Wir können jetzt hier natürlich nicht alle anschauen. Ich möchte nur ein Beispiel anführen. Es ist das Beispiel von König Ahab. Die Geschichte findet sich in 1. Könige, Kapitel 21. Ihr müsst jetzt nicht dahin gehen, ihr könnt euch das einfach aufschreiben. Im Wesentlichen geht es darum, dass König Ahab einen Weinberg kaufen will. Und er will unbedingt daraus einen Gemüsegarten machen. Und das will er unbedingt, aber das Problem ist, dieser Weinberg gehört einem gewissen Naboth. Und Naboth will diesen Weinberg nicht verkaufen, weil er Familienbesitz ist und laut Gesetz nicht dauerhaft verkauft werden durfte, gemäß 3. Mose 25. Ahab, der König damals, wie reagierte er? In 1. Könige 21, 4 lesen wir seine Reaktion. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreelit, zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Wie so ein kleines, trotziges Kind, er kommt nach Hause, stampft mit den Füßen, legt sich aufs Bett, dreht sich gegen die Wand und isst nichts mehr. Ein echter Narr. Ein echter Narr. Die klassische, beleidigte Leberwurst. Trotzig, ärgerlich, er bekommt nicht, was er will. Seht ihr das Problem? Das Problem, er bekommt nicht, was er will. Schließlich ermordet oder lässt seine Frau Isabel den Naboth ermorden durch eine Verschwörung und Ahab kann dann endlich seinen Weinberg, seinen Gemüsegarten haben. Er macht sich total zum Narren. Also drei biblische Gründe, nicht auszurasten. Das erste ist, es ist lieblos. Das zweite ist, es ist dumm. Und jetzt ist ganz wichtig, drittens, deshalb muss ich das nochmal als dritten Punkt anführen. Ich glaube, das ist uns allen klar, aber es ist trotzdem wichtig, das zu betonen. Ausrasten ist Sünde. Es ist Sünde. Das scheint uns zwar logisch, nach allem, was wir jetzt gehört haben, es ist trotzdem wichtig. Ausrasten ist nicht nur lieblos, es ist nicht nur dumm, es ist nicht nur unpraktisch für dich. Es macht nicht nur dich zum Narren, es ist nicht nur unpraktisch für deine Mitmenschen, die in Angst und Schrecken entweder von einem Vulkanausbruch oder einer Heulkrise leben müssen, sondern es ist eine Beleidigung Gottes. Und das ist der wesentliche Punkt. Wir sündigen gegen Gott, rebellieren gegen seinen souveränen Plan mit uns. Wer hat dich in diese Situation gestellt? Hätte er es verhindern können? Hat er es verhindert? Die Antwort ist immer nein. Er hat dich, ja, Gott hat es getan. Nein, er hat es nicht verhindert. Wozu? Sicherlich nicht, damit du ausrastest und die Beherrschung verlierst. Wann immer hat das passiert? Und das ist so schwierig für uns. Ja, deshalb, seht ihr schon, deshalb ist es wichtig, dass wir an die Souveränität Gottes glauben. Das heißt, dass Gott über allem die Kontrolle hat. Dass er derjenige ist, der jeden Quadratmillimeter in diesem Universum beherrscht und kontrolliert. Alles und jeden und auch die gesamte Zeitgeschichte in seiner Hand hat. Denn dann wirst du einen guten Grund haben, nicht auszurasten. Warum musste das jetzt passieren? Na, Gott hat es bestimmt. Vor Grundlegung der Welt sogar. Und in diesem Moment ist es vielleicht nicht das Beste, wenn du das sagst, wenn jemand schon kurz vorm Ausrasten ist, aber es ist wichtig, daran zu denken, darüber nachzudenken. Wir werden zornig und ärgerlich. Vielleicht, weil unsere Kinder mal wieder nicht gehorchen oder weil uns irgendwas runtergefallen ist oder weil sonst irgendwas passiert. Wir rasten aus über den, der dies bestimmt hat, dass es geschieht. Gott. Wir rebellieren gegen Gott. Deshalb muss betont werden, dass Ausrasten oder die Beherrschung verlieren, bitter werden, eben Sünde ist. Warum muss ich das betonen, dass es Sünde ist? Nicht nur deswegen, weil es gegen Gott gerichtet ist, das müssen wir verstehen, es geht gegen seinen souveränen Plan. Ein weiterer Grund, warum ich betonen muss, dass es Sünde ist, ist auch, weil es eine der Sünden ist, die wir vielleicht gerne entschuldigen. Oder verharmlosen. Sie gehört vielleicht eher zu den salonfähigen Sünden, wie man so schön sagt. Ehebruch und Mord, das sind nicht die salonfähigen Sünden. Aber ein bisschen ärgerlich werden und mal ausrasten zwischendurch, mal ein bisschen austicken, wie man so schön sagt. Das ist so ein bisschen, wenn man so formuliert, hört man schon die Verharmlosung. Nein, du bist nicht nur ein bisschen ausgetickt, du hast gesündigt. Das müssen wir so sagen. Du hast gesündigt. Wenn wir es verharmlosen, dann verbauen wir uns den Weg, da rauszukommen aus diesem Problem. Wenn wir Bitterkeit und Frustration in uns haben oder eben ständig mal wieder zwischendurch diese Wutausbrüche haben und dann einfach Beherrschung verlieren und dummes Zeug reden, müssen wir uns immer wieder Gedanken machen, wie komme ich denn da raus? Nun, wenn es Sünde ist, gibt es Hoffnung. Weil Christus ist gekommen, um für deine Sünde zu sterben. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Wenn es keine Sünde ist, gibt es keine Lösung. Dann bist du halt einfach so. Ja, ich bin halt ein Italiener oder was auch immer. Ja, ja, ich verliere halt mal die Beherrschung. Dann ist es, das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Das ist nicht okay. Und wie schon gesagt, auch die Leute, die sagen, ja, es passiert nur ab und zu mal. Denkt an die Atombombe. Die explodiert auch nur einmal. Aber das reicht, um alles kaputt zu machen. Kann auch eine normale Bombe sein, das reicht auch schon. Vielleicht bist du eine kleinere Bombe, ja? Das kann ja auch sein. Aber trotzdem, du machst Dinge kaputt. Und ihr wisst, wie das ist, es ist immer einfacher zu zerstören, als aufzubauen. Eben, wir haben auch gelesen, wer unbedacht schwatzt, der was? Durchbohrt wie ein durchbohrendes Schwert. Oder verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Das sind Schwertworte, die da aus dem Mund kommen. Ich nenne sie Schwertworte. Worte wie Schwerter, die kommen da raus, die machen kaputt, die zerstören, die verletzen. Und das ist meistens, wenn wir die Beherrschung verlieren. Du bist so ein... Du musst nicht physisch werden, du musst nicht jemandem eine reinhauen, du kannst nur sowas sagen. Und das verletzt viel, viel schlimmer. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass Ausrasten eine Sünde ist. Jähzorn, Reizbarkeit sind keine harmlosen Charakterschwächen, sondern eine Sünde. Ein Jähzorniger richtet viel Schaden an sich selbst, an seinen Mitmenschen und er beleidigt letztlich Gott selbst mit seiner Sünde. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 31 bis 32, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung. Hier seht ihr die ganzen Kategorien. Es beginnt mit der Bitterkeit, mit dem Inneren, dann kommt die Wut, dann kommt der Zorn und irgendwann kommt das Geschrei, dann kommt es raus und die Lästerung, ja, das kommt dann so raus. Also hier haben wir alle Kategorien vereint. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Aber was ist jetzt das Gegengift? Nun, Paulus fährt fort. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist der Schlüssel. Denke darüber nach, wie viel Gott dir vergeben hat. Und du wirst sein, wie Paulus das hier beschreibt. Wir gehen jetzt wieder zurück zu 1. Korinther 13, wo er sagt, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Es wird immer mehr, du wirst darin wachsen können, immer mehr zu ertragen, immer mehr zu erdulden, weil du an Christus denkst und denkst, wie viel er ertragen musste mit mir, wie viel er mich ertragen muss jeden Tag und mich nicht verurteilt und direkt in die Hölle schmeißt, da wo ich eigentlich hingehöre. Das ist der Punkt, darüber muss ich nachdenken. Und dann wird es mir leichter fallen, nicht auszurasten, nicht die Beherrschung zu verlieren. Aber lass uns nur noch mal ein bisschen praktisch werden hier. Die Frage stellt sich natürlich jetzt, okay, ich habe es verstanden, es ist lieblos, es ist dumm, es ist Sünde, aber wie komme ich jetzt hier raus? Wenn du mit Bitterkeit kämpfst oder wenn du mit die Beherrschung verlieren, der eine so, der andere so, es ist ganz unterschiedlich bei uns Menschen. Was sind praktische Schritte? Und ich gebe euch ein paar hier. Erstens, der erste praktische Schritt. Tue Buße. Tue Buße. Das ist der erste Schritt zur Veränderung. Die Erkenntnis darüber, dass es überhaupt Sünde ist. Das müssen wir erstmal verstehen. Aufhören mit den Ausreden, aufhören mit dem, naja, ich bin halt ausgetickt und naja, ich habe halt dies und jenes und du hast mich, das ist noch schlimmer, ja, mit den anderen noch. Du hast mich aber auch, das geht dann auch ganz schnell, ja, du hast mich auch angeschnauzt. Ja, dann hast du aber nicht das Recht, Sünde mit Sünde zu beantworten. Das ist eben das Problem. Es nimmt dich nicht aus der Verantwortung raus. Du hast genauso gesündigt. So, also tue Buße. Verstehe, dass es Sünde ist, auszurasten oder bitter zu werden, beleidigt zu sein, eingeschnappt. All das ist Sünde. Das ist nicht einfach so ein Gefühl, ich bin halt so ein Mensch und bla bla bla. Das ist die Psychologie, die uns das einredet. Die Bibel sagt, es ist Sünde, Punkt. Du brauchst Gnade, du brauchst Christus, um davon loszukommen, das weiß ich, aber erkenne es als Sünde, dann gibt es Hoffnung. Zweitens, dann erkenne, wer du bist. Damit meine ich Titus 3, Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig und gingen in die Irre. Denke darüber nach, wer du bist. Ich bin ein Sünder. Ich habe nichts anderes verdient als den Tod. ich bin begnadigt. Das macht uns demütig, das macht uns ruhig. Selbst dann, wenn uns jemand anschnauzt und wenn uns jemand ungerecht behandelt oder wie auch immer, was immer ist, ein Grund ist, für dich auszurasten oder beleidigt zu sein oder bitter zu sein, das hilft dir, in diesem Moment immer wieder daran zu denken, auch ich war mal das. Und das ist der Grund, warum wir mit anderen liebevoll und geduldig sein können und ihnen begegnen können, ohne auszuflippen. Wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, ich habe ein Recht auf. Verabschiedet euch von dem Gedanken, ich habe ein Recht auf. Ich habe ein Recht darauf, respektiert zu werden. Ich habe ein Recht auf Ruhe. Ich habe ein Recht darauf, dass meine Kinder gehorchen. Ich habe ein Recht darauf, dass mein Ehemann macht, was ich will. Ich habe ein Recht, ihr könnt da ausfüllen, was ihr wollt. Verabschiedet euch von dem Gedanken. Das einzige Recht, was wir haben, ist, ewig in die Hölle zu kommen. Das ist unser Recht. Alles andere ist Gnade. Okay? Einfach das mal einfach bewusst machen. Ich habe kein Recht auf irgendwas. Ich habe kein Recht auf gute Behandlung. Ich habe kein Recht. Es ist schwierig, ich weiß. Ich sage das so. Es ist sehr schwer. Glaubt mir, es ist sehr schwer. Aber es ist wichtig, weil das ist genau das, was Christus uns vorgelebt hat. Er ist gekommen, um was? Um bedient zu werden? Nein. Christus ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Genau das hat er getan. Er hat sich hingegeben. Das ist das, was Liebe tut. Sie gibt sich hin. Wann immer du etwas willst oder dir wünschst und die Begierde ist so stark, dass wenn du es nicht kriegst, dass du zornig wirst, dann hast du einen Götzen identifiziert in deinem Leben. Ein Götze ist, was immer du willst und was immer du nicht kriegst und zornig oder erregt oder wie auch wirst, wenn es passiert, dann hast du einen Götzen. Also wenn ich unbedingt Geld will und ich kriege es nicht, wenn ich unbedingt Ruhe will und ich kriege es nicht und ich werde wütend, dann weiß ich, oh, das ist mir zu wichtig. Ich bete diese Entspannung oder diese Handlung oder dieses Auto oder was immer es ist, bete ich zu sehr an. Also überlege dir, was du anbetest. Das ist immer noch alles, erkenne, wer du bist. Erkenne, wer du bist, wer du warst und wer du jetzt bist. Erkenne deine Identität in Christus. Du bist ein neuer Mensch, du bist neu geschaffen. Du musst nicht mehr so reagieren. Du bist nicht mehr gezwungen, egoistisch zu handeln. Du kannst anders handeln als Kind Gottes. Das ist wichtig zu verstehen. Du hast den Heiligen Geist. Und jetzt kommt drittens. Also wir haben gesagt, tue Buße, erkenne, wer du bist. Und jetzt drittens, verstehe das Ziel. Verstehe das Ziel. Was ist das Ziel? Philipper 4, Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Unser Ziel ist es, zur Ehre Gottes zu leben. Sollte es zumindest sein, oder? Vielleicht hast du noch nicht das Ziel, zur Ehre Gottes zu leben. Dann solltest du generell mal darüber nachdenken. Aber wenn das unser Ziel ist, dann passt dein Muster der Reizbarkeit nicht da hinein. Ich gebe Gott nicht die Ehre, indem ich bekannt bin als eine leicht reizbare, schnell beleidigte Person, mit der man nichts anfangen kann, die immer gleich sich im Zorn zurückzieht oder losschreit oder was auch immer. Als Kind Gottes sollen wir für unsere Sanftmut bekannt sein, eben Philipper 4, 5. Das ist letztlich unser Missionsauftrag als Nachfolger Christi. Wir sollen es vorleben. Und jetzt schließlich fünftens. Übe es. Übe es. Steck dir konkrete Ziele. Analysiere Situationen, in denen du ausgetickt bist. Analysiere Situationen, wo du gesagt hast, hier bin ich gefallen. Und überlege dir, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Gemäß Epheser Kapitel 4. Was kann ich ablegen? Was kann ich anziehen? Das ist genau das, was wir tun müssen. Bereite dich konkret vor. Mach dir einen Plan. Meistens sind es irgendwelche Dinge im Alltag. Es ist vielleicht der Straßenverkehr, es sind die Kinder, es ist der Ehepartner, es ist vielleicht die Verwandtschaft, es sind Arbeitskollegen, es ist irgendwas, andere Menschen. Und du weißt ganz genau, diese Begegnung, die wird wiederkommen, diese Situation, die wird wiederkommen. Und jetzt bereite ich mich vor. Was sage ich nicht? Eine Strategie. Das brauchen wir. Sonst fällst du wieder rein und wieder rein und wieder rein und wieder rein. Das ist das Problem. Und vielleicht musst du dich natürlich dann auch noch fragen, was du in diesem Moment genau wolltest. Eben, wenn dich eine Person anschnauzt und du schnauzt zurück, Was wolltest du? Was war dir in diesem Moment wichtiger, als Gott zu gehorchen? Es war dir wichtiger, von dieser Person respektiert zu werden. Das war dein Götze in dem Moment. Das war das, was du unbedingt wolltest. Und du warst so bereit zu sündigen, um es zu kriegen, diesen Respekt. Deshalb schnaust du zurück. Siehst du, wie das funktioniert? Das ist ganz wichtig, diesen Mechanismus überhaupt mal zu verstehen. Wie unser Herz eben verdorben ist und wie es leider immer wieder uns dazu bringt. Und deshalb brauchen wir diese Veränderung, brauchen wir diesen Plan. Wir müssen uns hinsetzen und uns, wie Paulus sagt in 1. Timotheus 4, übe dich in der Gottesfurcht. Übe dich, trainiere es. Und glaube mir, es werden noch genügend Gelegenheiten kommen im Leben, um das zu üben. Jeder Tag ist eine neue Trainingssituation für dich, wie du Liebe üben kannst. Und wir dürfen es ein Leben lang tun. Ja, wir werden nie perfekt sein. Ja, das ist wichtig. Wir können es nur durch die Gnade Gottes, wir können nur, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir das Evangelium verstehen, dann können wir das immer mehr lernen und dahin wachsen. Lasst uns einfach darauf Acht geben, dass diese Sünde sehr zerstörerisch ist, dass es überhaupt eine Sünde ist und dass es sehr zerstörerisch ist. Und wenn du damit selber nicht klarkommst, dann suche dir Hilfe. Ja, wir bieten immer wieder auch an, dass du Seelsorge haben kannst, dass wir uns hinsetzen, dass wir die ganze Situation noch genauer anschauen, noch mehr Bibelstellen betrachten. Das können wir jetzt hier natürlich nicht machen von der Kanzel aus. Aber der Punkt ist, es gibt Hilfe. Du musst nicht damit leben. Man kann davon frei werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn wir in der Liebe leben wollen, dass wir eben nicht die Beherrschung verlieren, sondern dass wir lernen, alles zu ertragen, alles zu erdulden, alles zu hoffen, alles zu glauben. So wie Paulus es sagt. Amen. Lass mich noch beten. Herr Jesus Christus, du bist das ultimative Beispiel für jemanden, der nicht ausgerastet ist, der ruhig geblieben ist, obwohl du so angefeindet wurdest von den Pharisäern, von deinen Gegnern, von Menschen, die dir Böses wollten. Letztlich warst du bereit, dich an ein Kreuz schlagen zu lassen und schrecklich zu bluten, zu sterben für unsere Schuld, für diejenigen, die es nicht verdient haben. Du hättest auch jedes Recht gehabt, vom Kreuz zu steigen. Du hättest jedes Recht gehabt, dich selber zu verteidigen, weil du bist der Einzige, der gerecht ist. Und wir sind es nicht. Und so danken wir dir für dieses Vorbild und bitten dich, dass du uns hilfst, in diesem Vorbild zu wandeln, dass wir diesem Vorbild nachahmen, nachgehen, dass wir es nachahmen in unserem Leben, dass du durch deine Kraft in jedem Einzelnen von uns wirkst und diese Geduld und diese Güte, diese Freundlichkeit, von der wir in 1. Korinther 13 lesen, auch in unserem Leben immer mehr Realität werden darf. Denn du selbst hast gesagt, dass man uns daran erkennen wird, dass wir deine Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Lass uns immer mehr wachsen darin, Herr. Wir wissen, wir sind nicht perfekt, wir werden immer wieder fallen. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Liebe, um wachsen zu können. Danke dafür.